Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Der Hans-Jörg hat, glaube ich, Ferien. Ich glaube, das hat er wirklich auch verdient. Wir gönnen ihm das. Er war schon mal bei uns in Schaan gewesen. Und, ich komme von der Freie Evangelischen Gemeinde in Schaan. So ähnlich wie ihr, so eine ähnlich grosse Gruppe, kleine Gemeinde. Und, ist im Fürstentum Liechtenstein. Ich selber bin schon jetzt 11 Jahre dort. Und nach 10 Jahren haben wir so quasi ein Sabbatical zu gut, so eine kleine Auszeit. Und meine Frau und ich dürfen einen Besuch machen in Israel. Wir dürfen eine Studienreise machen mit unserem ehemaligen Hebräischlehrer. Darum freue ich mich auch über die Israel-Fahrer, die da hängen. Und es war total spannend, das mal anzusuchen, mal dort zu sein, wo man immer davon gehört, immer davon geredet hat. Das war wirklich total spannend. Und, meine Frau und ich sind 20 Jahre geheiratet das Jahr und haben 4 Kinder, aber die 4 Kinder, die sind alle in der Schule während dieser Zeit und meine Mutter ist noch ziemlich fit und hat auf die 4 Kinder aufgepasst, sodass wir gut können in Israel sein und dort einfach die Zeit verbringen. Ja, wir feiern das Jahr 70 Jahre Israel. Ich glaube, nächste Woche ist es soweit. Ich glaube, am 14. Mai ist der grosse Gedenktag. Und 70 Jahre ist ja nicht so, eigentlich eine kurze Zeit. Und wir haben gedacht, in Israel ist es eigentlich ein Wunder, dass das Land wieder gegründet worden ist. Dass es einen Staat gibt, ist für uns wirklich sehr eindrücklich zum sehen. Ein Staat, der funktioniert, ein Staat, der lebt. Also es ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, das miterleben. Aber wir haben auch gleichzeitig gemerkt, es ist natürlich eine viel, viel längere Tradition, schon tausende von Jahren. Man kann Zeuge anschauen, uralte Sachen. Man kann von Steinhaufen zu Steinhaufen, wenn sie in Jerusalem etwas bauen wollen, und sie graben und finden nichts. Dann sind alle glücklich, alle sind froh, weil dort ist wirklich an jedem Ecke, wo man will bauen, kommt plötzlich etwas wieder führen, wo man denkt, oh, das ist noch wertvoll, das hat man ausgraben und dann verzögert sich alles und die Strasse muss einen Bogen machen. Also wir merken, es ist eine uralte Tradition und das geht sich heute Morgen. Wir werfen ein bisschen einen Blick in die Geschichte, ins Volk Israel und ich fange an mit einer kleinen Geschichte. Ja, ein Christ und ein Jude, die wohnen Tür an Tür, die wohnen nebeneinander. Und der Christ ist am Sonntag vom Gottesdienst heimgekommen und ihn hat immer noch das Thema von der Predigt beschäftigt, nämlich Love your neighbor, lieb die Nächste. Es gibt es manchmal, gell, dass einem etwas von der Predigt noch nachgeht, dass man es einem beschäftigt, denkt, was? Und er doch denkt, hey, was hat der Prediger eigentlich wollen sagen? Wer ist eigentlich mein Nächster? Von wem hat er eigentlich geredet? Was heisst das jetzt konkret für meinen Alltag? Er ist dann heimgelaufen und hat gesehen, oh, das Auto von meinem jüdischen Nachbar, vom Schmuel Goldberg, hat so einen wunderschönen schwarzen Mercedes, ist ganz gelb gewesen, voll Blütenstaub. Weil, halt, ist ja gerade Tannenblütezeit, alles ist gelb überpudert. Und es ist so gelb gewesen, es hat wirklich einfach nicht gut ausgesehen. Das ist schwarz und gelb. Und er hat plötzlich gewusst, hey, das ist mein Nächster. Und ganz klar, dem muss ich jetzt helfen. Und er hat den Schlauch angeschlossen, den Gartenschlauch angeschlossen, hat den Mercedes abgespritzt, bis er wieder strahlend war, wirklich wieder schön schwarz. Und der jüdische Nachbar hat aus dem Fenster geschaut und denkt, was macht er? Warum wäscht er jetzt mein Auto? Ich komme nicht raus. Komisch. Dann am nächsten Morgen ist der Christ verwacht und er hat so ganz ekelhaft sägendes Geräusch gehört, so wie Metallsäge, irgendetwas. Ich denke, wer weckt mich denn? Und er schaut zum Fenster raus und sieht, wie der Schmuel Goldberg mit einer Eisensäge den Sportauspuff von seinem 3er BMW absägt. Und er denkt, das kann ja nicht sein. Er macht das Fenster auf und schreit, hey, Schmuel, hör doch auf, bist verrückt, weißt du, wie teuer der Auspuff war? Und der Schmuel hat dann gesagt, wenn du meinen Mercedes taufst, dann darf ich wohl auch deinen BMW beschneiden. Ja, das ist natürlich nur ein Witz, aber wir merken, Beschneidung ist für das Volk Israel immer noch ganz enorm wichtig. Das gehört irgendwie einfach dazu. Das ist einfach Tradition und man hat gemerkt, aber es ist nicht nur 70 Jahre alte Tradition, es ist 4000 Jahre alte Tradition, es geht zurück auf den Abraham und wir in Israel dürfen das Abrahams Grab anschauen in Hebron und wir sind eigentlich nicht rausgekommen und denken, warum ist das so ein wichtiger Ort und alle sind vor Ehrfurcht dort gewesen und alle Begeisterung und Wahnsinn, das ist so eine Sache um das Abrahams Grab und es wird gut bewacht und also, und mir denkt, ja, eigentlich gibt's ja da gar nichts zum Schauen. Es gibt eigentlich die Grabeshöhle, das, was interessant wäre, die ist zugemauert, man darf gar nicht dort runtergehen. Oben drüber hat der Herodes ein Gebäude gebaut, also, und man sieht eigentlich nur einen leeren Sarg, also nicht einmal, also, es gibt eigentlich nichts zum Schauen. Und gleich, Mordswichtigkeit, merkt, das ist ein unendlich wichtiger Wort, und wir haben etwas gemerkt davon, wie wichtig der Abraham ist. Das ist wirklich so der Stammvater. Und mit ihm hat hier alles angefangen, nämlich auch das mit der Beschneidung. Und wir lesen miteinander das 1. Mose 17, wie das alles angefangen hat. Ich lese euch gern vor 1. Mose 17, im 17. Kapitel. Dort heisst es Gottes Bund mit Abraham und das Bundeszeichen der Beschneidung. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage. Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Abraham warf sich vor Gott nieder und Gott sagte weiter zu ihm, ich verbürge mich dafür. Du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott und werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören, und ich werde ihr Gott sein. Weiter sagte Gott, mein Bund mit dir und deinen Nachkommen legt euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen müsst in jeder kommenden Generation. Jeder von euch, der männlichen Geschlechts ist, muss beschnitten werden. Ihr müsst bei allen die Vorhaut am Geschlechtsteil entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. An jedem männlichen Neugeborenen muss am 8. Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Das gilt auch für die Sklaven, die bei euch geboren werden oder die ihr von Fremden kauft. Auch sie müssen unbedingt beschnitten werden. Ihr alle sollt das Zeichen meines Bundes an eurem Körper tragen. Das ist eine Bestimmung für alle Zeiten. So gewiss mein Bund für alle Zeiten gilt. Wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden, denn er hat meinen Bund gebrochen. Dann sagte Gott zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr abstammen. Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte bei sich, ich bin 100 Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden. Und Sarah ist 90, da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen. Er sagte zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Aber Gott sagte, nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Ihm und seinen Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Doch auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen und ihm sehr viele Nachkommen geben. 12 Fürsten wird er zeugen und ich lasse ihn zum Vater eines großen Volkes werden. Aber meinen Bund mache ich mit Isaak, den dir Sarah gebären wird. Nächstes Jahr, genau um diese Zeit, wird es soweit sein. Als Gott ausgeredet hatte, fuhr er von Abraham in den Himmel empor. Noch am gleichen Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle seine Sklaven, die bei ihm geboren oder bei Fremden gekauft worden waren, genau wie Gott es angeordnet hatte. Auch Abraham selbst ließ sich beschneiden. Er war damals 99 Jahre alt und sein Sohn Ismael war 13, als er beschnitten wurde. Vater und Sohn wurden am gleichen Tag beschnitten, zusammen mit allen anderen Männern, die zu Abrahams Haushalt gehörten. Ein langer Text. Herzlichen Dank für eure Geduld. Und wenn wir zurückblättern ins Kapitel 16, ist das ganze Kapitel 17 gewesen, wenn wir zurückblättern, am Ende von Kapitel 16 lesen wir, Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Also Gott hat dem Abraham schon früher einen Sohn versprochen, aber nach 10 Jahren ist irgendwie immer noch nichts passiert. Sarah ist nicht schwanger geworden. Und dann haben sie die Idee gehabt, wir könnten eine Leihmutterschaft aufnehmen. Wir könnten eine Leihmutter brauchen, nämlich die ägyptische Sklavin Hagar. Die könnte vielleicht mit dem Abraham zusammen ein Kind haben. Die könnten wir brauchen als Leihmutter. Und das ist die Geschichte von 1. Mose 16. Denn im ersten Vers von 1. Mose 17 heisst es dann, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr. Das heisst, zwischen diesen beiden Kapiteln liegen 13 Jahre. Wer Kopfrechner kann, gell, sieht auf einen Blick, aha, okay, 13 Jahre sind da dazwischen. Und es scheint, dass sich in der Zwischenzeit bei der Familie von Abraham gar nicht so viel verändert hat. Es ist alles so ein bisschen in gewohnten Gang gegangen, der normale Alltagstrott. Und es scheint auch, dass Gott in diesen 13 Jahren keine Begegnung mehr gehabt mit dem Abraham, dass Gott nicht mehr geredet hat mit dem Abraham. Und es scheint so ein bisschen wie der göttliche Lautsprecher einfach ausgeschaltet gewesen ist. Und die Frage ist, warum hat Gott nicht mit dem Abraham geredet? Ist Gott vielleicht beleidigt gewesen? Gott vielleicht gesagt, Abraham, du hast es versaut. Du hast es versaut. Ich habe dir einen Sohn versprochen mit deiner Frau. Und was machst du? Du gehst zu deiner Magd. Das ist gar nicht mein Plan gewesen. Du hast es versaut. Ich bin jetzt beleidigt. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und wir merken, wenn Gott, so wäre, wenn Gott so schnell beleidigt wäre, aber er würde nie mehr mit mir reden, wenn Gott wegen jeder Schuld von uns beleidigt wäre, sich würde zurückziehen, ich glaube, er würde ganz oft nicht mit uns reden. Und wir merken auch, ich glaube, Gott hat nicht den Abraham vergessen oder ihn irgendwie einfach so auf ein Abstellgleis geschoben, sondern Gott hat wollen reden und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dem Abraham, aber auch mit uns. Und spannend ist auch, wenn Gott wieder redet mit ihm im Kapitel 17, merken wir, Gott kommt nicht und sagt, Abraham, wir haben miteinander ein Hühnchen getroffen. Zuerst muss ich dir mal sagen, das hat mich also traurig gemacht. Das hat mich verrückt gemacht. Dass du nicht auf mich gelassen hast. Dass du das Gefühl hast, du musst nachhelfen mit dieser Hagar. Das hat mich verrückt gemacht und ich bin traurig gewesen. Sondern gar nicht. Wir merken, 1. Kapitel 17, Gott kommt nicht und halt eine Moralpredigt und schimpft mal mit dem Abraham. Sondern nein, er kommt und sagt, Abraham, hey, ich habe einen Plan mit dir und mein Bund, meine Verheißung gilt immer noch. Wir merken, Gott hat Abraham nicht aufs Abstellgleis geschoben, sondern er kommt und sagt, hey, der Bund, Abraham, erinnerst du dich noch daran? Der Bund gilt immer noch. Und wir merken auch da, ich glaube, nicht Gott ist das Problem gewesen, sondern der Abraham selber. Ich glaube, dass der Abraham selber gar nicht so parat war, um auf Gott zu hören. Weil der Abraham denkt, ja gut, ich habe jetzt ja den Sohn, der Ismael. Die Verheißung von Gott ist in Erfüllung gegangen. Er hat mir einen Sohn versprochen. Voilà, der Ismael ist ja da. Also ist alles erledigt, alles erfüllt. Wir haben den Bub. Was wollen wir jetzt noch mehr? Ich glaube, das Kapitel ist abgeschlossen. Wir können jetzt langsam jetzt in Pension gehen. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Das ist mein Lebensziel gewesen. Jetzt haben wir es. Jetzt ist alles. Er ist einfach zufrieden gewesen. Wir sehen das nämlich im Vers 18. Die Zeit nämlich, Gott, also sagt quasi der Abraham Gott, ja, wenn nur der Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Also Gott hat ihm versprochen, hey, und deine Frau Sarah, Abraham, pass auf, Sarah wird auch einen Sohn bekommen. Aber Abraham ist es gar nicht so wichtig gewesen. Er hat ja schließlich der Ismael gehabt und gesagt, ja, Gott, das ist nett von dir, merci vielmal, grazie Fitsch, das ist super, gell, dass du mir willst noch einen Sohn schenken, aber macht er keine Umstände mit uns, das ist passt alles mit dem Ismael, macht er nur keine Umstände, weißt du, Sarah und ich, hast du vielleicht noch nicht gemerkt, wir sind beide schon ein bisschen älter und uns wäre es jetzt recht, wenn du deine Verheißung könntest vom Isaac, also von dem Bub da, gell, könntest du auf den Ismael umleiten, das wäre uns gerade recht. Also macht er jetzt keine Umstände mit uns, ist alles erledigt, alles in Butter, mehr brauchen wir nicht, wir sind schon zufrieden. Aber Gott, er hat gar nicht darüber diskutiert. Gar nicht angefangen zu diskutieren mit dem Abraham. Ja, aber warum und wieso? Sondern Gott hat einfach gesagt, nein, so läuft's nicht. Und wir merken doch ein bisschen, was dem Abraham gefehlt hat, ist so ein bisschen eine heilige Unzufriedenheit. Eine heilige Unzufriedenheit heisst, Ich bin dankbar für alles, was Gott mir schon geschenkt hat. Aber ich vertraue gleichzeitig auch auf Gott und erwarte von ihm noch mehr Segen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich schon erreicht habe. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ismael. Ich will unbedingt auch noch den Isaac haben. Die heilige Unzufriedenheit geht meistens Hand in Hand mit der heiligen Zufriedenheit. Heilige Zufriedenheit heisst, ich bin dankbar. Gott hat mich gut versorgt und ich vertraue seiner Liebe, seiner Fürsorge. Ich weiss, er hat einen guten Plan für mich und für mein Leben. Und das Gegenteil davon ist eine unheilige Zufriedenheit. Eine unheilige Zufriedenheit ist so ganz furchtbar stolz. Sie klopft sich auf die Schulter und sagt, hey, ich bin super. Ich habe es geschafft, ich habe es erreicht, ich brauche nichts mehr, brauche niemand, der mir hilft, ich habe es gepackt. Aber das ist eigentlich schade, weil Gott hat dich noch viel mehr parat. Und es gibt dann auch noch eine unheilige Unzufriedenheit. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht mit so viel Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Es gibt auch noch eine unheilige Unzufriedenheit. Man merkt schon, bei so viel es kann nur schief kommen. Eine unheilige Unzufriedenheit, die motzt da allem umeinander. Sie nörgelt, kritisiert, lästert. Nichts ist ihr gut genug. Sie fühlt sich ständig benachteiligt. Denkt, ich bin der Ärmste und niemand schaut für mich. Und wenn ich nicht schaue für mich, schaut niemand. Mir geht so schlecht. Und sie hat ganz hohe Erwartungen an andere Menschen. Die anderen sollen dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden sein kann. Und weil sie so viel von Menschen erwartet, kann sie eigentlich nur unzufrieden sein. Weil nur Gott allein kann uns eine heilige Zufriedenheit und auch eine heilige Unzufriedenheit schenken. Ich stolper selber darüber. Also Gott schenkt uns eine heilige Zufriedenheit und manchmal eben auch eine heilige Unzufriedenheit. Und die Frage ist ein bisschen, wie geht es dir mit Zufriedenheit? Hast du eine heilige Unzufriedenheit? Oder kann es sein, dass dir wie am Abraham das ein bisschen fehlt? Dass du denkst, oh ja, mein Glaube ist so ein bisschen als Ziel angekommen. Ich bin erlöst, Jesus hat mich errettet, er ist für mich am Kreuz gestorben, das habe ich begriffen. Ich habe einen Anfang gemacht mit Jesus, ich bin jetzt mit ihm unterwegs. Aber so wie es jetzt gerade läuft, darf es die nächsten 50 Jahre bleiben. Für ein neues Abenteuer mit Gott, nein, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Also ich habe mich jetzt gut eingerichtet. Es gibt ja schon noch den einen oder anderen Lebensbereich, da bin ich nicht zufrieden. Aber ich habe mich mit dem arrangiert und wir lassen es einfach so laufen. Und ich merke schon, gell, dass man als Abraham so denkt. Man denkt, ja, was will man jetzt noch, gell, mit 99? Das leuchtet mir irgendwie ein, weil glaub, auch als Senior braucht man nicht jeden Tag ein neues Abenteuer. Aber trotzdem sagt Gott ausgerechnet ihm, Gott sagt ganz klar Nein zu dem Mangel an heiliger Unzufriedenheit. Oder Senior Abraham wird ganz neu herausgefordert. Anscheinend ist es bei Gott nie zu spät so für ein neues Abenteuer. Gott sagt nicht, ach ja, ich weiss, Herr Abraham, ja, jetzt ist er halt alt geworden. Vor 13 Jahren, gell, wäre vielleicht noch etwas gegangen mit ihm. Aber jetzt ist es spät. Der Zug ist abgefahren. Er ist jetzt halt alt und ja, da kannst du jetzt halt nichts mehr machen. Ich muss mir einen Jüngeren suchen für meine Pläne. Der mit dem können wir noch etwas anfangen. Der ist noch jung und dynamisch, aber ja, der Abraham, der ist abgeschrieben. Es ist zu spät, der Zug ist abgefahren. Sondern Gott sagt, nein, der Abraham, genau der, mit dem habe ich noch viel vor. Egal, ob er schon ein bisschen älter ist, egal, wenn er bald 100 ist, mit dem habe ich noch ganz viel vor. Und im Glauben gibt es keine Pensionierung. Und wenn er mit einem 99-Jährigen noch viel vorhat, was hat er denn erst mit uns noch vor? Was hat er für ein Abenteuer mit dir vor? Erwartest du noch etwas von Gott, darf er dich neu herausfordern? Glaubst du daran, dass er noch etwas verändern kann? Und bist du auch bereit dazu? Und es ist spannend, wie die Veränderung beim Abraham angefangen hat. Nämlich nach 13 Jahren bricht Gott sein Schweigen und wir merken, er hält keine Moralpredigt, sondern er stellt sich dem Abraham mit einem neuen Namen vor. Gott stellt sich dem Abraham vor mit dem hebräischen Namen El Shaddai. Und das ist der Name, da taucht der Name zum ersten Mal auf im Alten Testament. Vorher liest man von dem Namen nie etwas und plötzlich bei dieser Geschichte von Abraham kommt der Gottesname El Shaddai vor. Und in der deutschen Bibel wird es meistens übersetzt mit Gott, der Allmächtige. Es ist, als ob Gott dem Abraham deutlich machen möchte, hey, Abraham, mit mir ist im Fall nichts unmöglich. Ich bin der Allmächtige Gott. Ich will, dass du eine neue Seite von mir kennenlernst. Wir fangen jetzt ein neues Kapitel an. Abraham, du sollst begreifen, hey, ich bin allmächtig. da, wo du dich gemütlich eingerichtet hast mit dem Ismail, kann ich noch ganz viel mehr machen. Da, wo du schon längstens resigniert hast, kann ich im Fall noch Wunder tun. Da, wo du dich abgefunden hast mit dem Ismail, kann ich dir einen Isaac schenken. Und Gott macht dem Abraham deutlich, und der Bund, den ich mit dir schliesse, der hängt nicht von dir und von deiner Kraft ab, sondern ich bin der allmächtige Gott und ich sorge dafür, dass die Verheißungen von diesem Bund in Erfüllung gehen. Die werde dir einen Sohn von deiner Frau Sarah schenken. Ich werde dir und deinen Nachkommen auch das ganze Land geben. Kennst du den El Shaddai, der allmächtige Gott? Oder ist Gott für dich eher ein bisschen der Ohnmächtige? Fragst du dich, warum passiert das? Denkst du, ja, kann er überhaupt helfen? Will er überhaupt? Oder schaut er nur ohnmächtig zu, wie du mehr und mehr resignierst? Glaubst du daran, dass Gott alles kann? Dass er wirklich einen guten Plan hat für dein Leben, dass er alles im Griff hat, dass er Wunder tun kann. Und wir merken, Abraham ist es schwer gefallen zum Glauben. Und darum sagt er zu Gott, ja, also, mir wäre es recht mit dem Ismael. Mehr brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist schon gut. Aber der allmächtige Gott hat nicht locker gelassen. Er hat dem Abraham einen Bund angeboten. Und er hat ihm gesagt, hey, ich gebe dir auch ein Bundeszeichen. Nämlich, dass du immer an diesen Bund denkst. Sollst du ein sichtbares Zeichen haben, so wie ein Knopf im Nasentuch, etwas, wo du dich daran kannst erinnern, etwas, wo du immer kannst daran denken kannst. Das Bundeszeichen von der Beschneidung, Gott hat dem Abraham den Auftrag gegeben, von seinem Penis so ein Stück von dieser Vorhaut abzuschneiden. Wir denken, das ist ein komisches Bundeszeichen. Also, warum hat Gott ausgerechnet so eine intime Stelle ausgewählt? Warum nicht das Ohrläppli? Also, das könnte man auch elegant abschneiden. Das könnte man sogar bei anderen Frauen abschneiden. Gut, wäre ein bisschen blöd zum Ohrring nachher montieren oder so, gell? Aber man kann ja den Ohrring oben dran montieren, wenn es sein muss. Die Frage ist, warum wählt Gott so eine intime Stelle aus? Und warum wählt er eine Stelle aus, ja, wo auch nur Männer können aktiv werden können? Und wir merken auf dieser Stelle auf jeden Fall auch, Gott hat nie wollen, dass Geschlechtsteile von Frauen und von Mädchen beschnitten werden. Es gibt ja leider eine traurige Tradition in arabischen, afrikanischen Ländern, wo man Mädchen beschnitt. Aber das kann man nie mit der Bibel begründen. Das hat Gott nie wollen. Das hat er nie wollen, dass Mädchen verstümmelt werden, dass sie nachher das Leben lang Schmerzen haben. Das war nie sein Plan gewesen. Und ich habe gemerkt auf unserer Studienreise, gell, wenn man irgendwo nicht rauskommt im Alten Testament, nicht weiss, ja, Warum hat Gott so eine intime Stelle ausgewählt? Man kann einen Rabbi fragen, weil die kennen sich sehr gut aus mit dem Alten Testament. Die haben das Alte Testament ganz intensiv studiert und wir haben auch gesehen, es gibt unglaublich viel Kommentare und Berichte von diesen Texten vom Alten Testament, was der Rabbi vor 500 Jahren gesagt hat und was der Rabbi vor 1000 Jahren gesagt hat. Es ist eine unglaubliche Vielfalt. Und ich habe das auch gemacht, ich habe Rabbi in Zürich geschrieben, der Rabbi Noam Hertig, ist der nächste Rabbi von uns aus. Und ich habe gefragt, hey, warum so ein komisches Bundeszeichen? Kannst du mir das erklären? Und der Rabbi schreibt mir Folgendes, er schreibt, Gott hat ausgerechnet dasjenige Organ gewählt, das die Quelle des Lebens darstellt, das jedoch auch für die niedrigsten Handlungen benutzt werden kann, um es durch die Beschneidung zu heiligen. Zu ihrer Frage, warum die Männer und nicht die Frauen, gibt es die Erklärung. Die Männer sind das schwache Geschlecht und sind eher von ihrem Trieb geleitet, der eine Beschneidung braucht. Frauen können ihren Trieb besser beherrschen und sind weniger auf äußere Zeichen angewiesen, denn bei ihnen ist es schon intus. Also der Rabbi sagt, hey, Frauen, die müssen gar nicht beschnitten werden. Die sind schon perfekt, die haben das schon eingebaut, die haben das schon intus, die haben es schon gecheckt, die haben Beschneidung gar nicht nötig. Also wir merken, eine sehr frauenfreundliche Religion. Die sagen, also nein, Frauen, die haben es schon drauf, die haben es schon eingebaut, also die brauchen es gar nicht mehr. Und er sagt, sie sind weniger vielleicht auf äußere Zeichen angewiesen, als vielleicht Männer, weil den Frauen fällt es manchmal leichter, Gott zu vertrauen, die Männer vielleicht ein bisschen mehr Mühe, die brauchen vielleicht wirklich so ein äußeres Zeichen. Und Beschneidung passt ja sehr gut zu dieser erste Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Gott sagt dem Abraham, hey, ich werde dir ganz viel Nachkommen geben. Du wirst dich fortpflanzen. Und damit du das nicht vergissest, sollst du dir ein Zeichen an deinem Fortpflanzungsorgan machen. Das soll dich immer an mein Versprechen erinnern. Es passt zusammen zu dem Versprechen. Und ich glaube, Die Beschneidung hat dem Abraham auch geholfen zu glauben, hey, ich bin noch nicht zu alt, um nochmal Vater zu werden. Wo er nämlich die Vorhaut abgeschnitten hat, hat er gesehen, dass es blühtet wie verrückt. Und er hat plötzlich gemerkt, hey, da ist ja gar nicht alles tot. Da ist ja noch Leben da, da ist ja noch Blut da. Er hat das Gefühl gehabt, ja Gott, nein, komm, ich bin schon zu alt und da geht nichts mehr und nein. Und plötzlich merkt er, ja, das stimmt ja gar nicht. Da blühtet es ja. Also irgendetwas ist da noch lebendig. Und heute weiss man, die Beschneidung ist so rein hygienetechnisch auch ein Vorteil, weil der Abraham hat sein Zelt zwar nicht ausgegraben, aber wir wissen, er hat keine Dusche eingebaut in seinem Zelt, hat es dann noch nicht gerne nicht jeden Tag können duschen. Und wenn man nicht jeden Tag kann duschen oder mindestens nicht regelmäßig, sammelt sich so ein übler Cocktail aus Bakterien und aus Talg und Bakterien an, wo unter dieser Vorhaut wo Entzündungen gibt und wo dann auch schlussendlich krebserregend ist. Und darum gilt im Judentum, sagt man, die Vorhaut ist etwas Unreines, das ist etwas, wo ein Hygieneproblem ist, das muss man abschneiden. Und die Beschneidung hat dann auch den Effekt beim Abraham bei seiner ganzen Sippe, dass sie sich ohnmächtig gefühlt haben, weil es war ja nicht eine sterile Operation. Vielleicht war der Stein oder das Messer, das sie geschnitten haben, nicht ganz sauber. Das hat sich entzündet, es hat Wundfieber gegeben. Und sie sind wirklich ein paar Tage schwach und ohnmächtig im Bett gelegen. Und genau das Wundfieber hat mich auch früher auch ausgeschützt. Man weiss auch von dieser Geschichte von Josefs Schwester Dina in 1. Mose 34, dass sie das eben ausgenützt haben. Dass sie genau gewusst hat, nach der Beschneidung haben die Männer Wundfieber, dann liegen sie im Bett, dann sind sie ohnmächtig und dann sind sie wehrlos. Und ich glaube, das ist auch der Effekt beim Abraham. Er hat richtig gemerkt, hey, ich bin so ohnmächtig. Und Gott ist allmächtig. Er ist der El Shaddai. Weil das Kapitel vorher, im Kapitel 16, hat man das Gefühl, der Abraham, er hat das Gefühl gehabt, hey, und jetzt nehmen wir das Heft in die Hand. Jetzt schauen wir, dass sich die Verheißung von Gott erfüllt. Wir können etwas machen, wir können etwas tun. Wir machen das mit dieser Hagar. Und jetzt im Wurmfieber hat er gemerkt, hey, ich kann gar nichts machen. Ich bin so schwach und nur Gott ist allmächtig. Und die Frauen, die haben das vielleicht mehr begriffen, sind vielleicht weniger in der Gefahr, dass sie das Gefühl haben, hey, wir sind so stark und wir machen es jetzt, sondern die wissen, hey, nein, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche Gott. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das für uns? Sollen wir uns und alle unsere Buben beschneiden, damit wir uns auch mal so richtig ohnmächtig fühlen nach dem Wundfieber? Und der Apostel Paulus schreibt dann im Neuen Testament im Korintherbrief: Darum soll jemand, der nach jüdischem Gesetz beschnitten wurde, sich auch als Christ zu seiner Beschneidung bekennen. Wurde er aber nicht beschnitten, soll er die Beschneidung auch nicht nachholen. Denn Gott kommt es nicht darauf an, ob wir beschnitten sind oder nicht. Also Paulus sagt, hey, wenn du beschnitten worden bist als Bub nach der jüdischen Tradition, dann ist es auch gut. Dann ist es kein Problem. Du musst nicht zurückoperieren, für was so, sondern du darfst zu deiner Beschneidung stehen. Wenn du aber nicht beschnitten worden bist, dann musst du das auch nicht nachholen. Das ist nicht nötig, weil hinter der Beschneidung steht ein viel tieferes Prinzip. Und das ist auch für uns alle wichtig. Und das Prinzip finden wir beim Prophet Jeremia. Er sagt nämlich: Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens. Und Jeremia, der Prophet, bringt es auf den Punkt und er sagt: Hey, unser Herz ist das Problem. Dort müssen wir etwas abschneiden. Unser Herz müssen wir von dieser unreinen Vorhaut befreien. Und mit Herz meint die Bibel der Teil in uns, der fühlt, der Entscheidungen trifft. Der ganz eng mit unserer Persönlichkeit verbunden ist. Und genau dort sollen wir die unreine Vorhaut abschneiden. Und wie könnte die unreine Vorhaut aussehen? Und mit dieser Vorhaut ist alles gemeint, was uns von Gott wegzieht, was uns von Gott trennen will. Vielleicht sind das alte Verletzungen, vielleicht Unversöhnlichkeit, vielleicht hast du einen Hass oder eine tiefe Wut oder einen Groll, so eine bittere Wurzel. Und vielleicht besteht die Vorhaut aber auch aus einer unheiligen Zufriedenheit. Vielleicht aus Bequemlichkeit, aus Resignation, aus Hoffnungslosigkeit, aus dem Unglauben, dass Gott vielleicht noch etwas könnte tun, dass er noch etwas könnte verändern. Und vielleicht besteht die alte Herzensvorhaut auch aus einer unheiligen Unzufriedenheit, aus falschen Erwartungen an Menschen, aus Kritiksucht, aus Lästerung, Stolz und Egoismus. Und ganz egal, was es ist, wir merken, die alte hässliche Vorhaut, die muss weg. Sie stört nämlich deine Beziehung zu Gott und sie ist ungesund, sie ist krebserregend, entzündungsfördernd. Sie tut dir einfach nicht gut. Und mit der Zeit hast du vielleicht dich daran gewöhnt, an die alte Vorhaut. Sie gehört einfach zu dir und sie ist vielleicht auch so zäh, dass man sie kaum mehr abschneiden kann. Und du hast sie mit ihr arrangiert. Aber genial ist, dass wir selber an unserem Herz umschnippeln. Wir haben das schon gesungen. Wir haben komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Wir dürfen Jesus unser Herz bringen. Er selber kann unser Herz beschneiden. Eigentlich hätten wir ja eine Strafe verdient, weil wir unser Herz so zugemüllt haben, weil wir unser Herz so vervorhütet haben. Aber Jesus sagt, hey, das nehme ich alles auf mich und ich stirb für euch. Ich gehe ans Kreuz und darum dürfen wir unser Herz zu Jesus bringen. Wir dürfen mit ihm reden, wir dürfen beten, wir dürfen ihm sagen, Jesus, bitte schneid du die alte Vorhaut von meinem Stolz ab, von meinem Groll. Vergib mir sie, nicht daran glaubt, dass du ein Gott bist, der allmächtig ist, der Wunder tun kann. Und damit es noch ein bisschen praktischer wird, gebe ich euch gerne eine Karte mit dem Bibelvers aus Jeremia 4, Vers 4. Und auf der Rückseite gibt es einfach zwei, drei leere Linien, wo ihr könnt einfach darüber nachdenken, vielleicht mit Jesus reden, hey, was will er, dass ich abschneide? Wo ist es dran, etwas abzuschneiden? Wo ist es dran, dass Jesus mein Herz bringt, dass er etwas wegschneiden kann? Ich gebe euch gerne 5 Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Ich verteile euch gerne die Karten, einen Schreiber und nutze noch die Zeit, um mit Jesus darüber zu reden. Vielleicht kommt euch etwas in den Sinn, dann dürft ihr es gerne aufschreiben. Vielleicht braucht ihr aber auch noch mehr Zeit dafür. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Am Ende dieser Geschichte lesen wir den, am Ende von 1. Mose 17, heißt es, noch am gleichen Tag beschnitt Abraham seinen Sohn Ismael und alle seine Sklaven, die bei ihm geboren oder bei Fremden gekauft worden waren, genau wie Gott es angeordnet hatte. Auch bei Abraham selbst ließ sich beschneiden. Er war damals 99 Jahre alt. Also noch am gleichen Tag hat Abraham zum Messer gegriffen. Eigentlich unglaublich, gell? 99, er sagt nicht, ja, also morgen in der Woche, wir müssen es mal vorbereiten, wir müssen alles parat machen, sondern nein, er sagt, hey, heute, nicht lang fackeln, Gott gibt mir einen Befehl und ich führe ihn sofort aus. Aber ich könnte die 2-3 Minuten nicht gelangen, um darüber nachzudenken, ja, was könnte Gott bei mir abschneiden? Dann nimm dir doch heute Nachmittag, heute Abend vielleicht Zeit, um nochmal darüber nachzudenken, um mit Jesus zu reden. Und ich habe schon gemerkt, hey, das ist gar nicht so einfach. Jetzt habe ich schon ein paar Mal probiert, gell, das zu vergessen oder abzuschneiden, und es hat einfach nicht geklappt. Vielleicht ist es auch gut, wenn du dir Hilfe suchst, wenn du mit jemandem kannst darüber reden und ihr mit dran könnt, mit Jesus reden. Manchmal braucht man auch so einen Operationshelfer. Und im Lied hat es geheißen, komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Und ich möchte am Schluss mit uns beten. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen mit allem zu dir kommen. Wir dürfen auch mit unserer Herzensvorhaut zu dir kommen. Du weißt, was uns trennt von dir, was uns schadet, was uns krank macht, was uns kaputt macht. Wir dürfen dich bitten, dass du eingreifst, dass du das abschneidest. Und bitte schenke uns immer wieder auch eine heilige Unzufriedenheit, dass wir einfach das Verlangen haben, zum dir leben, zum noch mehr mit dir zu erleben. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tun kann. Danke, dass du der allmächtige Gott bist. Dafür preisen wir dich. Amen.